Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.
Hi und willkommen zu Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, dem Podcast aus dem Braunkohlerevier. Ich bin Britta Felske, Reporterin bei MDR Aktuell, und über 10 Jahre hinweg begleite ich mit meinem Kollegen Ralf Geißler das mitteldeutsche Kohlerevier durch die Energiewende. Wie funktioniert das mit dem Kohleausstieg? Welche Träume werden wahr und was wird aus Dörfern wie Pödelwitz an der Abbruchkante? Ja, heute nehmen wir euch wieder mit in den Tagebau Vereinigtes Schlehenhain. Der liegt so etwa 30 Kilometer südlich von Leipzig. Ralf war im Revier schon zum 4. Mal mit Bastian Zimmer von der MIBRAG unterwegs. Das Unternehmen verdient sein Geld mit der Förderung von Braunkohle. Noch, muss man ja sagen. Zurück bleiben gigantische Kohlelöcher. Was macht die MIBRAG damit? Viele denken ja, aus den alten Tagebaulöchern werden Badeseen. Aber so viel sei schon mal verraten, das stimmt nicht in jedem Fall.
Bastian Zimmer steht an der Kante des Tagebaus Vereinigtes Schlehenhain und guckt hinab auf 50 Millionen Jahre Erdgeschichte. Wer im Geografieunterricht mal aufgepasst hat, oben Holozän, darunter Pleistozän, Pilozän und ganz unten kommt irgendwann die Braunkohle. Das tiefe Loch ist wie eine Wunde, die Bagger über Jahre in die Erdhülle gerissen haben. Zimmer muss sie als Planungsdirektor der MIBRAG heilen.
Da unten, das ist noch Kohleförderung und das machen wir noch 3-4 Jahre und dann ist hier Schluss. Und hier wird dieser gesamte Hohlraum wird derzeit wieder aufgefüllt. Bis 2035, wenn wir das alles auffüllen, was vor uns ist.
Moment mal, das riesige Loch wird wieder verfüllt? Ich kann mir das kaum vorstellen. So wie es da liegt, würde eine Kleinstadt reinpassen und selbst ihre Kirchturmspitze darin verschwinden. Es braucht Unmengen an Erde, um aus dem Loch wieder Landschaft zu machen. Dieses Erdreich besorgt sich die MIBRAG derzeit aus dem Abbaufeld Peres, gleich nebenan. Wenn das Unternehmen dort eine Tonne Kohle fördert, bleiben bis zu 4 Tonnen Aushub übrig. Und jede dieser Tonnen bringt sie über kilometerlange Förderbänder zum Abbaufeld Schlehenhain und verkippt sie dort mit einem Absetzer. Wenn das alte Tagebauloch verfüllt ist, wird zum Schluss Wald angepflanzt.
Das ist auf jeden Fall ein Laubmischwald. Da wird die Eiche, sagen wir mal, die Hauptbaumart sein. Natürlich fangen wir an mit Pionierbäumen. Am Anfang die Aufforstung, Birke, Erle und Pappel. Ja, aber dann werden wir sukzessive eben auch die Eiche dazusetzen, Winterlinde und verschiedene Wildobstbaumarten.
Könnte man denn theoretisch so eine rekultivierte Fläche auch bebauen? Also könnte man auch sagen, wir gründen hier eine Stadt irgendwann mal? Oder geht das nicht, weil das eben einfach kein natürlicher Boden ursprünglich ist?
Das kann man. Natürlich ist technisch immer vieles möglich. Wir entwickeln ja auch auf diesen landwirtschaftlichen Flächen Energieparks. Wir sind gerade dabei, im Hintergrund einen Windenergiepark hier auf diese Kippenfläche zu setzen. Das geht. Man kann auch Industrieflächen oder Wohnflächen auf diesen ehemalig bergbaulich genutzten Flächen entwickeln. Das heißt nur, dass man eben dann entsprechend in der Gründung und in der Entwässerung spezielle Maßnahmen ergreifen muss.
Die Renaturierung, also das Wiedernutzbarmachen der alten Kohlelöcher, gehört zu Bastian Zimmers Hauptaufgaben. Und sie wird die MIBRAG womöglich noch hunderte Millionen Euro kosten. Denn die Landschaftsplanung, das Bewegen so unendlicher Massen von Material, ist teuer. Doch wo kommt dieses Geld künftig her, wenn das Unternehmen mit der Kohle nichts mehr verdient? Vor der Antwort holt Bastian Zimmer erst einmal tief Luft.
Das ist eine sehr interessante und auch über viele Jahre schon diskutierte Frage. Wir haben uns mit den Bundesländern dazu verständigt, vor vielen Jahren schon, dass wir sukzessive mit dem Abbau der Kohle Finanzmittel separieren. Und die so separieren, dass sie eben dann zur Verfügung stehen, wenn wir sie brauchen, wenn kein Umsatz mehr mit der Kohle gemacht wird. Das ist vereinbart, da gibt es einen ganz klaren Fahrplan, wie viel Finanzmittel pro Jahr separiert werden müssen. Und da haben die Bundesländer Sachsen und Sachsen-Anhalt auch ein gewisses Anrecht drauf und auch ein Pfandrecht, um sicherzustellen, dass das auch im Falle einer Insolvenz sicher ist.
Aber wie viel Geld ist da? Also wie viel haben Sie da gespart?
Wir haben einen gehörigen Teil schon angespart. Die Größenordnung will ich jetzt nicht nennen im Radio.
Es ist ein heikles Thema, das auch die Landtage von Sachsen und Brandenburg schon beschäftigt hat. Offiziell bildet jedes Bergbauunternehmen Rücklagen für die Renaturierung. Doch wie das Geld angelegt ist und was jährlich dazukommt, daraus machen sowohl die Kohlefirmen als auch ihre Aufsichtsbehörden ein großes Geheimnis. Die Umweltverbände BUND und Greenpeace warnen deshalb, am Ende werde das Geld nicht reichen. Die Steuerzahler müssten dann die Renaturierung der Restlöcher bezahlen. Abwegig erscheint die Befürchtung nicht, auch weil die MIPRAG mit der Kohle immer weniger verdient. Früher förderte sie jährlich 19 Millionen Tonnen, vergangenes Jahr waren es nur noch 10 Millionen. Bastian Zimmer spricht von einem schwierigen Jahr. Kann man bei dieser Entwicklung wirklich noch genug für die Renaturierung ansparen?
Ja, deswegen gibt es diesen ganz klar vereinbarten Fahrplan, wie viel Finanzmittel wir jedes Jahr separieren. Und da gucken die Länder natürlich genau drauf, ob wir diesen Verpflichtungen auch nachkommen, und das machen wir. Und das Kerngeschäft ist, wie jeder Unternehmer, sind wir verpflichtet, unser Kerngeschäft zu stabilisieren und Maßnahmen zu ergreifen, damit das weiterhin auch noch wirtschaftlich möglich ist. Und das ist auch möglich.
Zimmer versucht, Bedenken zu zerstreuen. Am Ende reiche das Geld für die Renaturierung nicht. Doch solange die angesparten Beträge nicht offengelegt werden, bleibt es für die Öffentlichkeit eine Gleichung mit Unbekannten. Zumal der tschechische Mutterkonzern EPH seine Tochterfirmen so umgebaut hat, dass die lukrativen grünen Geschäftsfelder in anderen Firmen stecken als das traditionelle Kohlegeschäft. Geht das Kohleunternehmen insolvent, müssten die anderen für dessen Altlasten womöglich gar nicht einspringen. Bastian Zimmer steigt in sein Auto. Es geht über bereits renaturierte Fläche. Unter der frisch angelegten Straße war früher ein Tagebauloch. Rechts und links davon bereiten Bagger Fundamente für Windräder vor.
Wir wollen jetzt dann bis 2027 soweit sein, dass die Anlagen dann in Betrieb genommen werden können. Das wird ein sehr großer Windenergiepark hier in der Region. Also wir sehen ja hier am Horizont schon kleinere Anlagen, aber das sind doch dann jetzt auch recht große Turbinen, auch große Türme. Das ist ein Projekt von MIPRAG, um da uns auch in eine neue Zukunft zu entwickeln.
Aus dem Kohleunternehmen soll ein grüner Energiekonzern mit vielen Geschäftsfeldern werden. Allerdings geht manches Projekt nicht so reibungslos voran, wie noch vor einem Jahr erhofft. Pläne für einen Elektrolyseur für grünen Wasserstoff hat die MIPRAG vergangenen Sommer zurückgestellt. Es fehlt die Anbindung der Tagebauregion ans Wasserstoffkernnetz. Und damit fehlen auch mögliche Käufer für das nachhaltige Gas.
Da sind auch die Reha.
Zimmer hält mit seinem Geländewagen am Abbaufeld Peres. Hier wird noch intensiv Kohle gefördert. Hier holt die MIPRAG den Abraum her, um das benachbarte Schlehenhain wieder aufzufüllen. Wenn der Kohlebergbau endet, soll an dieser Stelle ein See entstehen. Der Pereser See soll mit 12 Quadratkilometern der größte See im Südraum Leipzigs werden. Bis man darin baden kann, dauert es aber noch mindestens 20 Jahre. Eine Frage geht mir beim Anblick des gigantischen Erdlochs nicht aus dem Kopf.
Warum lässt man es nicht eigentlich einfach so? Ich meine, jetzt ist es ein Loch, hier wohnt sowieso niemand. Was würde denn passieren, wenn Sie sagen würden, wir sind fertig, wir räumen die Bagger raus, den Rest macht die Natur?
Ja, wenn man sich zurückerinnert ans Ende der DDR und das, was dann in den 90er Jahren passiert ist, dass hier im Leipziger Raum sehr, sehr, sehr viele Tagebaue sehr kurzfristig stillgelegt wurden, da ist doch sehr oft dann eben nicht die beste Kontur gewählt werden können. Und damit sind sehr viele Aufgaben liegen geblieben, die jetzt durch die LMBV bewältigt werden und immer noch bewältigt werden und durch mit sehr viel Aufwand auch noch in Zukunft bewältigt werden müssen. Also das heißt, man, wenn man hier weggeht, die Probleme bleiben. Die kann
aber was
man
passiert
nicht
denn dann? Also weil das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, ich meine, was soll da passieren? Das ist halt ein Loch so. Irgendwann wächst ein Baum und dann.
Die Böschungen sind so nicht standsicher. Also die Böschungen würden zum Großteil zu Bruch gehen.
Okay.
Das heißt, es besteht definitiv Gefahr für Menschen und für die Allgemeinheit in Summe. Und das darf nicht sein. Und das ist auch überhaupt unsere Verpflichtung, dass wir Flächen nach dem Bergbau herstellen, von denen keine Gefahren mehr für die Allgemeinheit ausgehen.
Und die man dann wieder nutzen kann. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch, man könnte es ja nicht mehr nutzen, wenn sie es jetzt einfach so lassen. Ein See kann man nutzen, einen Wald, ein Feld auch.
Genau. Man darf ja nicht vergessen, durch das bergbauliche Vorhaben, durch so einen Tagebau gehen ja auch sehr viele Flächen erstmal verloren für eine gewisse Zeit. Und wir haben damit ja auch eine Verpflichtung, bestimmte Flächen wiederherzustellen.
Wie es am Tagebauvereinigtes Schlehenhain in 50 Jahren aussehen soll, kann ich mir nur schwer vorstellen. Bei Fachleuten sorgt der geplante Pereser See ohnehin für Kopfzerbrechen. Woher soll das Wasser kommen, um das Loch zu befüllen? Nach einer Berechnung ist die siebenfache Menge der Bleiloch-Talsperre notwendig, immerhin die größte Talsperre Deutschlands. Als Wasserlieferanten kommen für den Pereser See die Flüsse Mulde, Saale oder Pleiße in Frage.
Wir sind frühzeitig in der Abstimmung, dass wo und in welchem Maße wir Flutungswasser aus den Flüssen entnehmen dürfen. Dazu sind sehr umfangreiche Genehmigungen, Planfeststellungen erforderlich und die werden wir genau in den nächsten Jahren führen und auch mit allen Beteiligten in den Bundesländern verhandeln.
Aber es ist sozusagen noch nicht ganz klar, wenn ich das richtig raushöre.
Genau. Klar ist es dann, wenn man eine Genehmigung hat, wie fast überall in Deutschland. Und diese Genehmigung, die bekommt man natürlich nur dann, wenn man schlüssige Konzepte vorweist und wenn man auch nachweisen kann, dass also die Flüsse ein Mindestmaß an Wasser immer haben, um halt ihre Funktionen, und die sind sehr vielfältig, noch weiterhin erfüllen zu können. Und dann gibt es natürlich auch andere, die Wasser brauchen. Auch diese Wasserrechte sind zu berücksichtigen. Und all das werden wir miteinander diskutieren.
Während die Flutung des Tagebaulochs noch diskutiert wird, macht sich am Rand schon naturbreit. Der Sanddorn sprießt entlang der Böschung. Bastian Zimmer findet es aber gar nicht so gut.
Ja, Sanddorn ist einfach eine Pflanze, die sehr anspruchslos ist, die auch relativ nährstoffarme Böden gerne als erstes besiedelt. Und das macht es hier auch. Gehört jetzt aber nicht typischerweise ins mitteldeutsche Revier oder in die mitteldeutsche Landschaft.
Das heißt, Sie rupfen sie wieder raus?
Ja, nicht überall, aber es gibt durchaus auch Bereiche, wo wir dann wiederum Platz schaffen für die eigentlich gewünschten Anpflanzung.
Dabei wäre doch vielleicht das Geschäft mit Sanddornsaft auch eins, mit dem die Miprag in die Zukunft gehen könnte.
Auf die Idee sind auch schon ein paar gekommen. Ja, es gibt durchaus auch solche Themen, mit Streuobstwiesen wirtschaftlich in die Zukunft zu gehen. Also, weil wir auch große Flächen haben. Ja. Wir haben auch Bereiche, wo wir experimentieren mit Kurzumtriebsplantagen, also auch eine Art von landwirtschaftlicher Nutzung, wo aber der Nutzen dann ist, dass man Holz also als Energiepflanze anbaut und dann alle paar Jahre wieder entnimmt.
Oder auch für die chemische Industrie, ne?
Oder
also
für die chemische
Biochemie
Industrie.
Aus Holz gibt es auch.
Das ist aber alles noch sehr weit in den Kinderschuhen. Da experimentieren wir ja auf bestimmten Flächen rum. Das ist schon alles sehr spannend und da wird sich sicherlich auch in der Zukunft noch einiges ergeben. Wie gesagt, Fläche, die man hier nutzen kann für so etwas, die ist hier da und das wollen wir auch gerne weitermachen.
Tatsächlich gehören der Miprag auch nach dem Kohleausstieg so viele Flächen wie nur wenigen anderen Unternehmen in Ostdeutschland. Was heute noch Tagebau ist, erzählt Zimmer, bleibe vorerst Eigentum des Kohleunternehmens. Platz für neue Ideen habe man jedenfalls genug.
Ja, soweit Ralfs Reportage. Der Miprag gehören auch die meisten Grundstücke und Häuser in Pödelwitz. Das liegt nur wenige hundert Meter vom Abbaufeld Peres entfernt. Das Dorf stand quasi schon auf der Abrissliste. Wegen des Kohleausstiegs bleibt die Kohle jetzt aber da, wo sie ist. In der Erde. Wie es mit Pödelwitz weitergeht, das erzähle ich in der vierten Folge dieser Staffel von Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Wenn es euch gefallen hat, ihr Fragen habt, dann schreibt gern an wirtschaft@mdraktuell.de. Und apropos Kohle. Mit 40 Milliarden Euro Steuergeld wird der Strukturwandel in den noch aktiven Braunkohlerevieren gestaltet. Wie viel Geld ist schon geflossen und wohin überhaupt? Das zeigt das MDR-Datenprojekt Kohle-Update. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Am Mikrofon verabschiedet sich Britta Felske. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.